Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Brigitte Fährle, Journalistin, war bei der Taz, bei der Zeit, bei der Frankfurter Rundschau und auch lange Chefredakteurin der Berliner Zeitung. Jetzt ist sie frei und hier zu Gast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke schön.
Russland darf nicht, wir haben es gerade eben auch in den Nachrichten gehört, bei den beiden kommenden Olympischen Spielen in Tokio 2020 und in Peking 2022 teilnehmen. Das hat die Welt-Anti-Doping-Agentur entschieden. Da gibt es eine 4-Jahres-Sperre gegen Russland wegen der manipulierten Daten aus dem Moskauer Dopinglabor. Finden Sie es richtig?
Absolut richtig. Also ich glaube, man muss dem Sport einfach seine Würde geben und die kann man, wenn man Dopingskandale zulässt und nicht sanktioniert, einfach nicht geben. Und es ist ja richtig, Sportler dürfen teilnehmen, aber eben nicht unter russischer Flagge.
Ja,
und
richtig.
Insofern ist das eine sehr, sehr gute Entscheidung.
Also unter neutraler Flagge dürfen sie teilnehmen. Wir werden in dieser Sendung ein bisschen über Sport sprechen, nämlich, Sport, also eigentlich mehr die Freude am Schwimmen. Es geht um die Schwimmbäder und viele Schwimmbäder sind in Deutschland geschlossen worden in den letzten Jahren, 1400 in den vergangenen 19 Jahren. Schwimmen Sie gerne?
Ich schwimme sehr gerne, ja. Habe auch als Kind lange Zeit immer in Schwimmbädern verbracht.
Ich auch, muss ich zugeben, sehr, sehr gerne. Und ich finde dieses Schwebegefühl im Wasser einfach wunderbar. Ja. Insofern schade, wenn es weniger Schwimmbäder gibt. Was kann man tun? Wie sieht die Lage aus? Darüber sprechen wir zum Ende dieser Sendung gleich. 12 Euro Mindestlohn, eine Vermögensteuer wollen Sie. Die Schuldenbremse soll aufgelöst werden und ein weiter so soll es nicht geben, sagt die SPD. Gleichzeitig will sie aber in der Großen Koalition verbleiben. Jetzt ist die Frage, was ist da eigentlich genau passiert? CDU und CSU haben die SPD vor einem Linksruck gewarnt. Besonders auch der bayerische Ministerpräsident Söder hat das gesagt. Ist so ein Linksruck tatsächlich aus Ihrer Sicht zu befürchten?
Also ehrlich gesagt, ich kann diesen Linksruck nicht so richtig sehen nach diesem Parteitag oder auch während dieses Parteitags. Es gab natürlich markige Reden, aber wenn man die Ergebnisse anguckt, dann sind das natürlich sozialpolitische Forderungen, die keine CDU-Positionen sind, aber einen Linksruck im Sinne von sozialistisch oder was immer da intendiert wird, das kann ich nicht erkennen. Das sind zum Teil einfach der Versuch, Antworten zu geben auf Probleme, die wir im Moment haben in der Gesellschaft. Und wenn Sie sich den Mindestlohn angucken, um nur mal ein Beispiel zu nehmen, der ist auch in der Union außerordentlich populär. Einfach warum? Weil er Altersarmut verhindert.
Also 12 Euro Mindestlohn will die SPD gerne. Dann eben die Vermögensteuer, die ist, glaube ich, tatsächlich schwer umzusetzen mit der Union?
Die ist mit der Union absolut gar nicht umzusetzen. Die ist auch mit der FDP nicht umzusetzen. Sie ist vielleicht mit Teilen der Grünen umzusetzen. Auch da muss man sagen, es gab ja schon mal eine Vermögensteuer in Deutschland. Da ging die Welt auch nicht unter. Und das, was die SPD jetzt beschlossen hat, dass man ab einem Vermögen von mehr als 2 Millionen 1% darauf Steuern zahlen soll. Also das ist natürlich für die Betroffenen nicht schön, aber ich glaube nicht, dass das Investitionen in Deutschland verhindert. Also große Probleme auch den Betroffenen machen würde. Wie gesagt, man kann das falsch finden. Das ist absolut möglich natürlich. Es ist aber aus Sicht von Sozialdemokraten, die ja in ihrer Geschichte eine linksorientierte Partei sind, ist das nicht wirklich revolutionär.
Okay, Sie sagen also, Sie sehen den Linksruck nicht. Gleichzeitig sind diese Forderungen jetzt sozusagen da, sind gestellt worden und irgendwie muss ja auch was passieren, weil sonst hat man die Forderungen aufgestellt, lange ein neues Führungsduo gesucht und gefunden und am Ende passiert nichts.
Ja.
Das wäre ja auch schlimm für die Partei, nehme
ich an. Ja, absolut. Also um das noch mal klarzustellen, natürlich sind diese Forderungen links, nur in diesem Wort Linksruck steckt ja immer so was Aufrührerisches, Gesellschaftsumstürzendes drin. Und das ist das, was ich nicht sehen könnte. Natürlich muss was passieren. Also die SPD, neue SPD-Führung wird jetzt mit der Union sprechen und wird diese Forderungen vortragen. Und dann wird man sehen, wie groß der Wille auch bei der Union ist, die Koalition zusammenzuhalten. Und dann wird es sicherlich an der einen oder anderen Stelle Bewegung geben.
Gut, jetzt haben wir aber gesagt, bei der Vermögensteuer bestimmt
nicht.
Ja, bei der Schuldenbremse sicherlich auch nicht. Auch nicht beim Mindestlohn. Vielleicht dann bei der Forderung in Sachen Klimapaket einen höheren CO2-Preis durchzusetzen. Wäre da eventuell Spielraum?
Da ist, glaube ich, die größte Wahrscheinlichkeit für Spielraum beim Klimapaket. Zumal das Klimapaket ja noch gar nicht wirklich zugeschnürt ist. Das muss ja noch den Bundesrat, weil auch die Länder sich beschwert haben, weil sie Steuerausfälle befürchten. Und das Klimapaket ist ja mit relativ heißer Nadel gestrickt worden. Und da gibt es ja überall in den beiden Regierungsparteien Stimmen, die sagen, der CO2-Preis ist zu niedrig und den sollte man höher setzen. Und außerdem gibt es ja noch andere Instrumente in dem Klimapaket, an denen man drehen kann, den Windenergieausbau, die Verkehrswende, das Tempolimit. Da gibt es ganz viele Stellschrauben, wo, glaube ich, Kompromisse möglich wären. Immer vorausgesetzt, beide Parteien haben die Absicht, wirklich in der Großen Koalition zu bleiben.
Also die Union hat das ja mehrfach bekräftigt, dass sie das auf jeden Fall möchte. Es ist ja richtig, der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat will sich heute Abend mit diesen Plänen zum Klimaschutz befassen. Insofern, ja, vielleicht ist das Spiel, vielleicht aber auch nicht. Denn wie Sie sagen, es ist zwar mit der heißen Nadel gestrickt worden, aber es ist auch sozusagen das Einzige gewesen, worauf man sich wirklich einigen konnte.
Ja.
Der gemeinsame Nenner, der da gefunden wurde.
Ja gut, aber das war eine Verhandlungsrunde. Jetzt haben wir eine neue Situation. Also ich setze da auch auf Beweglichkeit bei beiden Parteien. Und wie gesagt, wenn es eine Absicht gibt, in der Großen Koalition zu bleiben, dann muss die Union auch zur Kenntnis nehmen, dass sich eben bei der SPD was verändert hat. Und ich glaube sicher, dass sowohl die Union als auch die SPD letztendlich diese Koalition zu Ende führen wollen. Warum? Weil sie einfach Zeit brauchen, um sich neu zu sortieren und um strukturiert in einen neuen Wahlkampf gehen zu können.
Vielleicht auch eben, weil Neuwahlen, wenn sie jetzt stattfinden würden, gerade auch für die SPD nicht unbedingt sehr positiv ausgehen könnten.
Ja. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Man hat ja gesehen, die Umfragen sind ja jetzt erstmal nochmal runtergegangen für die SPD. Die jüngste Umfrage mit 11%, das ist ja katastrophal für eine Partei, die sagt, sie ist eigentlich Volkspartei. Ich sehe das Problem bei der SPD im Moment weniger in diesen konkreten Forderungen, die sie jetzt aufgestellt hat, als in einer anderen Sache. Also mehrere Redner, gerade vom linken Flügel, haben gesagt, wir wollen als Partei es nicht allen recht machen, sondern wir müssen für diejenigen da sein, die an uns glauben, für die wir glauben, da sein zu müssen. Und das ist natürlich gar nicht ein Linksruck, sondern eine Verengung auf ein Klientel, das dann am Ende niemals 30% hergibt, wie jetzt das neue Duo gesagt hat, wo sie hinwollen. Ne? Mhm. Sondern dann findet man sich wirklich damit ab, dass man eine 15%-Partei für die Mühseligen und Beladenen dieser Republik ist.
Wenn man das denn möchte. Mhm. Wie haben wir alle über den SPD-Parteitag berichtet? Er hat uns stark in Atem gehalten, das ist mal sicher. Wir haben sehr viel darüber berichtet. Aber gerade diese mediale Berichterstattung, die wollen wir gleich noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Der SPD-Parteitag hat uns stark in Atem gehalten und er hält uns immer noch in Atem, denn jetzt geht es um die Deutung dessen, was da am Wochenende passiert ist. Kommentare gibt es überall in allen Zeitungen. In der Taz zum Beispiel lautet die Überschrift Spiel mit hohem Risiko, in der Süddeutschen neu, aber nicht einig. Das sind nur zwei von vielen Überschriften. Das klingt soweit okay. Aber wir haben heute früh hier in Deutschlandfunk Kultur mit dem Medienwissenschaftler Bernd Gäbler gesprochen. Der hat am Wochenende sehr viel Fernsehen geguckt und gesagt,
es gab wie lange nicht von vielen Journalisten einen Ton der Herablassung gegenüber dem neuen Personal. Vorweg ging da Jan Fleischhauer, der jetzt für Burda schreibt, oder der Auftritt von Tanit Koch, der RTL-Chefredakteurin bei Maybrit Illner. Also da wurde gesagt, das ist eine sadistische Gemeinschaftskundelehrerin, das ist allenfalls dritte Reihe und so weiter.
Das sagt Herr Gäbler. Frau Ferle, würden Sie ihm recht geben? Haben Sie das auch so erlebt? Sie haben ja auch sehr viel Fernsehen geguckt am vergangenen Wochenende.
Ja, also ich habe das nicht so extrem erlebt, aber ich glaube auch nicht, dass es so viel extremer war als sonst. Also Parteitage werden von Journalisten oftmals sehr salopp kommentiert, ich will es mal so ausdrücken. Ich finde, das gehört irgendwie dazu und man muss ja immer wissen, die Journalisten sind ja nicht alleine. Also wenn man jetzt mal die Twitter-Kommentare der Parteimitglieder bzw. der Teilnehmer an diesem Parteitag untereinander anguckt, dann steht das, wie der Herr es eben sagt, der Häme in nichts nach. Ich habe die Auftritte der beiden neuen Vorsitzenden mir sehr genau angeguckt. Ich habe die Reden so auf mich wirken lassen. Und es ist natürlich einfach so, das sind beides keine rasenden rhetorischen Talente, sondern sie kommen relativ hausbacken daher, relativ nüchtern auch. Sie erzeugen keine Begeisterungsstürme unter den Delegierten. Und da gab es natürlich andere SPD-Vorsitzende, die das geschafft haben. Also selbst Martin Schulz hat bei seiner Vorstellung mehr Begeisterung hervorgerufen und auch Andrea Nahles als die Partei Vorsitzende wurde, hat andere Begeisterung hervorgehoben. Und das hat natürlich was mit Rhetorik zu tun und ob man gut reden kann, ob man Pointen setzen kann, ob man klare Sätze macht. Und da haben die beiden, glaube ich, noch Luft nach oben.
Da haben sie noch Luft nach oben. Es gab wohl Beschimpfungen, die gingen dahin, dass gesagt wurde, da hätten sich eine Hinterbänklerin und ein Rentner zusammengetan.
Das ist natürlich absolut unfair.
Das ist hämisch,
ja. Das ist total unfair. Also erstens ist Frau Eske nicht unbedingt eine Hinterbänklerin. Das ist auch eine erfahrene Abgeordnete mittlerweile. Und Herr Borjans hat auch sehr viel Erfahrung. Und die Tatsache, dass er 68 ist, das ist kein Ausschlusskriterium für einen guten Politiker. Also das ist eine Kritikebene, die führt ja auch zu nichts. Also dann muss man sich schon inhaltlich auseinandersetzen. Und da gab es ja genug Ansatzpunkte dazu.
In der Tat. Und das hat Bernd Gäbler, der Medienwissenschaftler, heute früh auch gesagt. Das Problem ist eben, dass wir nicht genügend auf die Inhalte gucken, die SPD nach vorne bringen will.
Was ist die Kernfrage bei einem solchen Parteitag? Natürlich das Personal, aber die Kernfrage ist eigentlich, gibt die SPD überzeugende oder sagen wir zumindest interessante Antworten auf drängende gesellschaftliche Probleme? Es wird aber alles aus der Journalistenblase der Hauptstadt nur unter taktischen Gesichtspunkten erörtert. Also steht im Zentrum nur, was sagt jetzt die CDU dazu, welche Auswirkungen hat es auf die GroKo und so weiter. Nicht, dass das völlig unwichtig wäre, aber die andere Frage ist der Kern. Und da wurden wichtige Dinge meines Erachtens unterschätzt.
Geben Sie ihm recht?
Nein, da gebe ich ihm wirklich überhaupt nicht recht. Also erstens konnte jeder, der wollte, diesen Parteitag ganz ausführlich live miterleben auf mehreren Sendern. Die Partei selber hat die Möglichkeit gegeben, im Livestream dabei zu sein. Ich habe gestern und vorgestern und auch heute noch ausführliche Texte gelesen in allen möglichen Zeitungen auf Online-Plattformen über das Sozialpaket, was die SPD verabschiedet hat, über das Steuerkonzept, über das Mietenkonzept, was ja auch sehr, sehr interessant ist. Also da gebe ich dem, da kann
dem
ich
Herrn Gäbler. Aber ich meine, was er natürlich sagt, ist, dass das, was zusammengefasst wird von den Journalisten, weil nicht jeder so viel Zeit investieren kann, um tatsächlich die Papiere im Ganzen zu lesen. Und er sagt, er hat zum Beispiel die Rede von Gesine Schwan gehört und die sei sehr wichtig und interessant gewesen und über die sei eben kaum berichtet worden.
Ja, aber das ist immer so. Also, dass über einzelne Reden, die vielleicht interessant und wichtig sind, nicht berichtet wird, weil man sich eben auch konzentrieren muss, das finde ich vollkommen normal. Also ich kann dem wirklich an diesem Parteitag überhaupt nicht folgen, weil es war eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit darauf. Und dass einem natürlich im Einzelfall Kommentare nicht gefallen, das ist schon richtig. Was ich zugestehen würde, ist, es wurde sehr, sehr stark aus der Perspektive hält die GroKo oder hält die GroKo nicht berichtet. Aber das ist natürlich auch eine wesentliche Frage und insofern auch berechtigt. Man kann natürlich ausführlicher über das inhaltliche Konzept, man kann ausführlicher über die weitere strategische Ausrichtung berichten, aber ehrlich, wer liest das dann auch alles?
Okay, also insgesamt würden Sie sagen, die Journalisten in Berlin haben einigermaßen okay, das abgebildet und kommentiert, was auch wirklich passiert ist.
Jedenfalls so wie meine Erfahrung ist, und ich war viel auf Parteitagen und habe auch viel von Parteitagen berichtet, man muss da extrem auswählen. Und wie gesagt, also Häme, die auf persönlicher Ebene sich abspielt, no go, absolut niemals. Inhaltliche Kritik, ja klar, warum nicht?
Heute wird in Berlin demonstriert zur Stunde. Die Berliner Bau- und Wohnungswirtschaft und auch Vermieter haben diesen Protest organisiert. Konvois von Baufahrzeugen sind in einer symbolischen Sternfahrt hin zum Brandenburger Tor gefahren. Es soll auch eine Pressekonferenz geben, die läuft wahrscheinlich im Moment gerade. Worum geht's? Die Bauwirtschaft und die Vermieter sind gegen diesen Mietendeckel. Die sagen nämlich, dadurch wird der dringend nötige Wohnungsneubau abgewürgt und das Geld für Modernisierung von Wohnungsbeständen würde fehlen. Wenn Sie jetzt nicht hier im Studio wären, Frau Fährle, würden Sie mitdemonstrieren? Sind Sie auf der Seite der Vermieter und der Bau- und Wohnungswirtschaft oder auf der Seite derer, die sagen, wir brauchen diesen Mietendeckel?
Weder noch. Also ich würde nicht auf der Seite der Vermieter demonstrieren. Ich habe aber durchaus auch Kritik an dem Mietendeckel. Nicht, weil ich es nicht richtig fände, dass der Staat etwas tut, um Mieten zu begrenzen, sondern weil ich glaube, dass dieses Instrument, was jetzt in Berlin hier gerade erprobt wird, einfach in Einzelteilen sowohl verfassungswidrig als auch nicht zielführend ist.
Also wir müssen ja nochmal sagen, was das überhaupt genau ist, dieser Mietendeckel. 5 Jahre sollen die Mieten eingefroren werden. Damit sind viele nicht einverstanden. Tatsächlich ist die Verfassungsmäßigkeit eine Frage. Die Genossenschaften aber zum Beispiel, die ja viele Wohnungen vermieten, sind auch nicht einverstanden, weil sie sagen, unsere Mieten sind ja eh moderat. Warum sollen wir denn jetzt 5 Jahre auf Erhöhungen verzichten?
Ja, das ist ganz genau der Punkt. Und gerade Genossenschaften, aber auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder die Wohnungsbaugesellschaften kalkulieren ja sehr, sehr langfristig mit ihren Einnahmen. Und die kalkulieren eben auch langfristig mit den möglichen Mieterhöhungen. Und daraus generieren sie das Kapital, mit dem sie neu bauen können. Also das ist nicht trivial, worum es da geht. Und auch keine Polemik, wenn man sagt, der Mietendeckel blockiert in manchen Teilen den möglichen Neubau. Einfach, weil gerade denjenigen, die man eigentlich möchte, dass sie bauen, nämlich die Genossenschaften und die Gesellschaften, weil denen das Kapital dafür fehlt.
Dann ist natürlich die Frage, welches andere Instrumentarium stünde denn zur Verfügung, um gegen die hohen Mieten was zu tun?
Also es gibt ja die Mietpreisbremse seit längerer Zeit als Gesetz und ich fand immer das eigentlich ein gutes Instrument.
Sie hat nicht so wirklich funktioniert.
Ja, aber warum hat sie denn nicht funktioniert? Weil die Bürger sie nicht in Anspruch nehmen. Und da setzt meine Kritik an. Ich sage, wenn man so ein Instrument einführt, dann muss man den Bürgern auch Hilfestellung an die Hand geben, wie sie dieses dann Recht dann für sich einklagen können. So ist im Moment jeder Bürger auf sich allein gestellt gegenüber seinem Vermieter und muss vor Gericht ziehen und das scheuen natürlich ganz viele Leute. So, und da Instrumente einzuführen, gute Beratung, Unterstützung, das hätte wahrscheinlich schon mehr geholfen. Stattdessen setzt man jetzt ein weiteres, noch schärferes Schwert obendrauf und weiß genauso wenig, wie das dann am Ende genau wirken soll.
Und auch das Innenministerium hat schon gesagt, dass das Gesetz zur Mietendeckel grundgesetzwidrig sein könnte, weil es eben fraglich ist, ob die im Grundgesetz geschützten Interessen der Eigentümer derart weit in den Hintergrund gestellt werden dürfen.
Ja, da geht es, glaube ich, hauptsächlich um die Frage, ob Mieten auch gesenkt werden dürfen aufgrund dieses Gesetzes. Man kann Mieten senken, wenn man jetzt, sagen wir mal, sie zahlen 10 Euro und in ihrem Gebiet ist die Miete aber geregelt beim Deckel auf 6 Euro. Dann können sie vor Gericht gehen und sagen, ich möchte, dass meine Miete gesenkt wird. Und ich glaube, dieser Teil insbesondere, da sagen die Verfassungsrechtler, das geht überhaupt gar nicht. Ich habe noch ein ganz anderes Problem mit diesem Mietendeckel. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht richtig fände, die Mieten zu regulieren. Die hohen Mieten haben ja sehr stark was mit der Entwicklung der Bodenpreise zu tun. Die sind ja exorbitant gestiegen in letzter Zeit. Und daran hat sich der Bund bis vor wenigen Jahren, also bis ins Jahr 2015 rein noch beteiligt, indem er seine eigenen Grundstücke teuer an Investoren verkauft hat, statt sie preisgünstig an Wohnungsbaugesellschaften zu geben. Und da finde ich, das ist einfach so ein bisschen, wie sagt man da, irgendwie fischig. Ja, und Wohlfall jetzt zu sagen, wir machen jetzt die riesigen gesetzlichen Hämmer, wo man sich so lange auch noch selber damit daran beteiligt hat, dass die Preise so steigen.
Wir möchten über Schwimmbäder sprechen und Nicole Dittmer hat recherchiert. Es ist ja so, dass heute der Petitionsausschuss des Bundestages in öffentlicher Anhörung sich mit der Petition beschäftigt, wo die Unterzeichner sagen, die Schwimmbäder müssen erhalten bleiben. Frau Ferle, wenn Sie das hören, würden Sie sagen, das muss auch tatsächlich so sein, denn wir brauchen die Schwimmbäder oder können wir auf die verzichten?
Na, absolut nicht. Also wir brauchen dringend Schwimmbäder und im Zweifel mehr Schwimmbäder.
Mehr Schwimmbäder, würde ich auch sagen, als leidenschaftliche Schwimmerin. Nicole Dittmer ist auch eine leidenschaftliche Schwimmerin. Wie viele gibt es denn im Moment in Deutschland, wie viele Schwimmbäder?
Ja, hört sich vielleicht für manchen, der nicht so leidenschaftlicher Schwimmer ist, erstmal viel an. Laut der Deutschen Gesellschaft für Badewesen insgesamt 5.232, umfasst aber alle Bäder, Hallenbäder, Freibäder, Freizeitbäder bzw. Kombibäder. Das heißt da, wo man drinnen und draußen schwimmen kann. Wenn man das dann nochmal unterteilt, reine Hallenbäder sind es 2.500, reine Freibäder 2.700. Klingt für manchen vielleicht viel, aber wir wissen auch, wer öfter mal im Schwimmbad ist. Wenn man nicht gerade im Rheinland Weiberfastnacht ins Schwimmbad geht, dann ist es immer voll.
Ist immer voll, aber in der Tat klingt es viel. Und wenn wir jetzt hören, in den vergangenen 19 Jahren sind 1.400 Schwimmbäder geschlossen worden, kann man nur sagen, naja, gut, es sind ja noch genügend da.
Naja, wenn man sich so das Verhältnis anguckt, Anfang 2000 gab es bundesweit noch 7.800 und jetzt sind es 5.200 und jährlich werden im Moment 80 Schwimmbäder geschlossen. Dann kann man sich irgendwie vorstellen, wo das dann irgendwann hingeht.
Ja, es wird wahrscheinlich dahin gehen, dass manches Kind gar nicht mehr schwimmen lernt. Frau Ferle, wäre das ein Verlust?
Das ist ein absoluter Verlust. Das Schwimmenlernen ist eine Kulturtechnik, glaube ich. Es ist auch eine Überlebenstechnik, dass man schwimmen kann. Und es ist außerdem ein unglaublicher Spaßfaktor, schwimmen zu können. Mhm. Und ich würde jedem Kind wünschen, dass es diesen Spaß haben kann.
Das würde ich auch jedem Kind wünschen, denn so Schwimmen, vom Wasser getragen zu werden, ist wirklich ein tolles Gefühl. Ist die DLRG, also auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, jetzt auch unter denen, die sagen, wir müssen die Schwimmbäder erhalten und dafür sorgen, dass wieder mehr Schwimmbäder in Deutschland offen sind und besucht werden können?
Ja, natürlich. Die sind natürlich Mitinitiatoren der Petition und sagen ganz klar, Schwimmen ist ein Kulturgut. Es muss zur Daseinsvorsorge gehören. Und das ist auch ganz interessant. Es soll zur Daseinsvorsorge gehören, gehört aber offiziell zur freiwilligen Daseinsvorsorge. Das heißt, die Kommunen sind damit nicht gezwungen, Geld zu geben. Wenn es aber eine Kommune definiert als Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel Berlin, dann sieht die Sache wieder ein bisschen besser aus. Berlin hat das gemacht und dadurch ist bei uns die Situation hier noch einigermaßen gut.
Mhm. Aber das heißt ja letztendlich, es ist eine Geldfrage und die meisten Schwimmbäder, soweit ich das weiß, in kleineren Gemeinden sind ja kommunal gewesen und sind halt im Zuge der Sparbeschlüsse dann eingestellt worden oder der Versuch gemacht worden, sie zu privatisieren. Und dann haben die privaten Betreiber gemerkt, so einfach ist das nicht und
richtig.
Dadurch sind die geschlossen worden.
Es ist auf jeden Fall eine Geldfrage, fast ausschließlich. In einigen Teilen fehlt auch das Personal. Aber in der Tat ist es hauptsächlich eine Geldfrage, weil der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, der sagt auch, man kann mit einem Schwimmbad keinen Gewinn machen. Das ist das eine. Der Unterhalt ist extrem teuer. Und das andere heißt dann eben, dass für dringende Sanierungen oder marode Schwimmbäder kein Geld da ist. Auch Hygienevorschriften werden teilweise nicht mehr eingehalten und sie müssen aber deswegen eigentlich saniert werden. Und wenn eine Kommune die Wahl hat, das Geld in ein Schwimmbad zu stecken oder in eine Schule, dann geht das Geld natürlich im Zweifel in die Schule.
Und dann wird der Sportunterricht vernachlässigt und nun haben wir gerade gehört, Kinder bewegen sich zu wenig. Also das ist ein Kreislauf nach unten dann.
Ja. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass die beliebteste Freizeitaktivität nach wie vor Fernsehen schauen ist.
Gut, ich meine, wenn man wenig Geld hat und sozusagen wählen muss, Schwimmbad oder Schule, dann wird man wahrscheinlich die Schule wählen und dann wird auch jeder da einverstanden sein. Aber dennoch müsste eben auf die Schwimmbäder Wert gelegt werden, auch deshalb, weil das Schwimmen ja nicht nur ein nettes Kulturgut ist, sondern weil es eben auch tatsächlich Zahlen gibt, ertrinkender Kinder.
Ja, und weil es noch das vielleicht vorab gesetzt, warum Kinder überhaupt noch ertrinken. Ja, in den 90er Jahren haben 90% der Grundschulkinder schwimmen können. Heute sind es nur noch 41%. Da kann man sich vorstellen, was das auch für eine Unsicherheit in den Grundschulen auslöst. Hier gab es ja vor ein paar Jahren so einen Fall in der Berliner Grundschule, wo ein Kind ertrunken ist, einem Nichtschwimmerbereich, wo Lehrer im Wasser waren. Und bis heute überlegt die Grundschule, was können wir tun und was können wir nicht mehr machen.
Mhm. Großes Unglück war das. Ja. Ich habe auch diese Zahl gelesen. 60% der 10-Jährigen sind nur noch mäßige Schwimmer. Ja, schade.
Ja, das ist wirklich schade und eben, wie gesagt, aus Sicherheitsgründen auch überhaupt nicht sinnvoll. Und also um nochmal auf die Geldverteilung zu kommen, eine Schule würde ja auch nicht den Chemieraum oder den Chemiebaukasten weglassen, aber das Schwimmbad, was ja eigentlich auch zur Schulausbildung dazugehört, das dann eben schon.
Und es kommt ja auch noch hinzu, dass Schwimmen letztendlich auch ein soziales Element ist. Da sind irgendwie alle gleich und das war ganz interessant, das hat heute Matthias Ohlef, Historiker und Sprecher der Berliner Bäderbetriebe, bei uns im Programm gesagt.
Die Schwimmfähigkeit ist natürlich ein ganz wichtiger Ausdruck der Teilhabe, der gesellschaftlichen Teilhabe. Wenn wir alle schwimmen können, dann sind wir gleichberechtigt, dann können wir uns frei bewegen. Auch Hans Rosenthal hat ja mal gesagt, als er sich das Schwimmen gelernt hat, er fühlt sich als Teil dieser Gesellschaft endlich angekommen, dass er es kann. Das ist also schon mal eine wichtige Voraussetzung. Aber mal abgesehen davon ist ja das Schwimmbad auch ein gesellschaftlicher, ja, ich will mal sagen, Melting Pot. Alle Menschen kommen zusammen auf einer gleichen demokratischen Ebene. Niemand hat ein besonderes Recht. Und wenn man da nicht dran teilnehmen kann, dann ist man eben halt letztendlich ein Stück weit draußen.
Mhm. Absolut richtig, sehe ich auch so. Andererseits ist das Schwimmbad natürlich auch ein Ort von Konflikten geworden. Also wenn man die Frage bedenkt, dürfen muslimische Mädchen ins Schwimmbad gehen und wenn ja, wie angezogen und so weiter. Also das ist nicht nur Friede, Freude in den Schwimmbädern.
Ist nicht nur Friede, Freude, aber eben ein Ort, an dem auch einiges dann im positiven Sinne ausgehandelt werden kann.
Absolut. Und wo Kinder auch, die sich vielleicht ansonsten nicht so gut beweisen können, eben beweisen können, wenn sie gut schwimmen können, wenn sie sich trauen, vom 5-Meter-Brett zu springen und so weiter.
Also in diesem Studio sind wir uns einig. Die Schwimmbäder in Deutschland sollen gefördert werden und offen bleiben. Heute wird der Petitionsausschuss des Bundestags sich in öffentlicher Anhörung mit einer Petition eben beschäftigen, die sagt, die Schwimmbäder müssen gefördert werden. Nicole Dittmer war hier. Vielen Dank. Die Vereinten Nationen schätzen, dass rund 13.000 Menschen in der Ostukraine ja bisher umgekommen sind. Es kämpfen da, wir wissen es, die ukrainischen Regierungstruppen gegen die prorussischen Separatisten. Heute sind die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron zusammengekommen und aus der Ukraine Wladimir Zelensky und der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Gipfel in Paris im sogenannten Normandie-Format. So nennt man dieses Format, weil ja 2014 sie sich zum ersten Mal eben in der Normandie so zusammengetroffen haben. Frau Ferle, wie viele Zugeständnisse an Putin ist der Frieden dort in der Ostukraine wert?
Also wenn man die Äußerungen vom Präsident Zelensky nimmt, ist er offensichtlich zu sehr vielen Zugeständnissen bereit. Das Problem, das sich da stellt, ist die Ukraine am Ende bereit, nationale Souveränität über die Ostukraine aufzugeben. Und das kann sie nicht so ohne weiteres. Also da braucht es, glaube ich, sehr viel diplomatisches Geschick, um möglicherweise aus der Ostukraine eine Zone zu machen, die noch Ukraine ist, aber wo ein Teil der Souveränität aufgegeben wird. Also ich denke, langfristig wird es in so eine Richtung gehen, wenn es überhaupt zu einer Einigung kommen soll. Mhm. Weil Putin wird die Ostukraine nicht aufgeben. Das ist ja Teil seiner politischen Expansionsstrategie.
Uns zugeschaltet jetzt Thilko Gries, das ist unser Russland-Korrespondent, der zurzeit in Paris ist, eben genau wegen dieses Gipfels. Frau Ferle hat gerade gesagt, Herr Gries, dass Putin die Ukraine auf keinen Fall aufgeben wird. Ich nehme an, da stimmen Sie zu?
Ja, dem stimme ich zu. Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Wir reden ja hier auch nur von einem Teil der besetzten Gebiete in der Ukraine. Das eine ist ja die Ostukraine, Donbass und Lugansk. Und dann gibt es ja noch die Krim, die aber ja heute gar nicht Thema ist hier in Paris. Da geht es, in Anführungsstrichen, nur um die Ostukraine. Und mein Eindruck ist, ich bin sehr sicher, dass Wladimir Putin überhaupt nicht gewillt ist, seinen grundsätzlichen Einfluss auf diese selbsternannten Volksrepubliken, in denen Separatisten herrschen, die von Moskau sowohl militärisch als auch finanziell unterstützt werden und die ohne Moskau schon lange nicht mehr lebensfähig wären, dass er diesen Einfluss aufgeben will und wird.
Mhm. Putin und Zelensky treffen sich ja jetzt heute zum ersten Mal persönlich. Ist das denn wenigstens allein schon ein Erfolg?
Das ist ein Erfolg, sicherlich. Das ist aber vor allem Zelensky zu verdanken, nicht so sehr Präsident Putin. Also Zelenskys Vorgänger Poroschenko war dazu nicht bereit, nicht unter diesen Bedingungen zu solchen direkten Gesprächen. Aber die Frage wird eben auch sein, kommt denn wirklich etwas dabei heraus, was für die Ukraine auch ein darstellbares Ergebnis ist, also womit die Ukraine politisch leben kann. In der Ukraine wird ja immerhin mehr oder weniger frei auch gewählt, anders als in Russland. Also Wladimir Putin muss sich mit innerpolitischen, innerrussischen Kritikern nicht großartig auseinandersetzen. Das muss aber Zelensky eben tun. Und die Frage ist dann wirklich, mit was er nach Hause kommt, wieder nach Kiew und ob es dann für ihn nicht ungemütlich wird, innenpolitisch.
Also mein Eindruck ist, es wird überhaupt keine richtigen großen greifbaren Ergebnisse geben, die diesen Konflikt im Kern betreffen. Also es war ja die Rede, dass man möglicherweise einen Gefangenenaustausch organisieren kann oder dass es Gespräche gibt über die Pipeline, über die Gaspipeline, die durch die Ukraine geht und so weiter. Also das sind mehr so Nebenthemen, wo man versucht, zumindest mal überhaupt eine Gesprächsebene wieder herzustellen. Denn es gilt natürlich, und das wird am Ende für Putin auch gelten, Diplomatie heißt immer, dass man reden muss. Und dass die beiden jetzt mal von Angesicht zu Angesicht miteinander reden, ich würde das nicht als Erfolg bezeichnen, aber als notwendige Voraussetzung dafür, dass überhaupt irgendeine Bewegung in diesen Konflikt kommt.
Mhm. Thilko Gries, denken Sie, dass Angela Merkel und Emmanuel Macron eventuell aufpassen müssen, dass sozusagen Herr Zelensky sich nicht über den Tisch ziehen lässt, weil er noch relativ neu im Geschäft ist?
Möglicherweise schon ein Stück weit. Ich möchte es nicht, dass es irgendwie patriarchalisch klingt. Und ich kenne Zelensky als, jeder kennt ihn als Schauspieler. Und jetzt ist er seit etwas mehr als einem halben Jahr Präsident. Aber sein Gegenüber ist natürlich deutlich erfahrener. Wladimir Putin, der Stratege, der im Kreml sitzt und nicht in kurzfristigen Szenarien denkt, sondern in langfristigen Szenarien. Und wir wissen, dass er in Einflussszenarien denkt. Mhm. Und wir wissen auch, dass er in diesen Fragen, die dort heute auf dem Tisch liegen, nicht viel zu verlieren hat. Also die schwächere Position, die bei weitem schwächere Position hat Zelensky.
Jetzt muss man vielleicht doch auch noch ansprechen, dass die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland ja zurzeit nicht so besonders gut sind, unter anderem auch deswegen, weil es einen mutmaßlichen Auftragsmord in Berlin gegeben hat und auch russische Diplomaten ausgewiesen wurden. Wird das irgendwie eine Rolle spielen, dieser Konflikt, oder kann man den einfach ausblenden, Herr Gries?
Das kann ich mir nicht vorstellen. In Berlin ist angekündigt worden seitens der Bundesregierung, dass es angesprochen wird. Ich gehe davon aus, weil das so eine Tradition hat. Es gab ja immer wieder Zerwürfnisse zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin, die aber dann doch immer angesprochen worden sind, dass das auch angesprochen wird, aber möglicherweise nicht in der Pressekonferenz, bei der wir dabei sein werden. Aber vielleicht wird ja eine Frage dazu gestellt werden können, je nachdem, wie das Format ist, wie viele Fragen gestellt werden dürfen, von welcher Seite. Das ist noch gar nicht bekannt. Aber tatsächlich, ja, ist das in der Tat so. Die Russen haben versucht, nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen und es ein bisschen herunterzuhängen und runterzukühlen. Denn sie haben zwar angekündigt zu antworten auf diese Ausweisung zweier ihrer Diplomaten aus Berlin, haben aber bislang keine Deutschen aus Moskau ausgewiesen.
Tilko Gries in Paris, vielen Dank für diese Informationen. Frau Fährle, Veränderung, wie verändern Sie sich denn heute Nachmittag noch?
Also ich bemühe mich immer sehr um Veränderung, unter anderem im Konsumverhalten. Mhm. Allerdings, heute geht es sehr traditionell zu. Ich werde noch ein Weihnachtsgeschenk besorgen.
Das ist schön, das ist schön. Dann genießen Sie es trotz allem. Ich denke, Sie sind verbunden mit vielen Menschen, die das tun. Und das macht auch Spaß zu schenken.
Absolut.